Hi, mein Name ist Christian Jäger, Gründer und Inhaber von Art Media Jäger aus Wiesbaden. Wir haben uns spezialisiert auf den Bereich Webdesign, Online-Marketing und mittlerweile auch Barrierefreiheit. Wenn du mehr darüber hören willst, dann bleib jetzt im Podcast. OMT. Es geht ja nicht nur ums Ausschließen, aber man verwehrt halt Leuten, das ist ähnlich wie die Rollstuhlrampe, die vorm Geschäft fehlt. Ja, also Leute, die dann davor stehen, wenn man es nicht mitkriegt, die fahren dann weg, ohne dass man es mitkriegt. Und das ist ja immer die Sache. Es ist ja schön, wenn dir einer sagt, dass deine Webseite schön ist, aber die Leute, die sie nicht schön finden, die werden dir das nicht sagen, die sind einfach weg.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Christian, schön, dass du da bist. Christian, wir reden heute über Barrierefreiheit und deshalb gleich die Frage, was bedeutet für dich digitale Barrierefreiheit, genau. Und warum ist sie für Webseiten so wichtig?
Na, digitale Barrierefreiheit ist insofern schon mal wichtig, weil man ja alle User auf seiner Webseite haben möchte und keine User ausschließen möchte. Ja, und gerade im Zeitalter der Digitalisierung, wo es auch immer mehr drauf ankommt, dass mehr Leute sagen, okay, ich versuche das alles von zu Hause aus, und dann auch Leute mit eventuellen Einschränkungen, die sollte man dann natürlich auch nicht ausschließen. Gleichzeitig erschließt man so neue Kundenmärkte.
Wir haben ja demnächst das große Datum, wo das ganze Thema losgeht, da werden wir nachher noch drüber reden. Ich glaube, wir müssen aber am Anfang doch mal ansprechen. Es kommt jetzt dieses Barrierefreiheitsschutzgesetz, heißt es, glaube ich, genau. Was genau versteckt sich dahinter?
Na, das ist natürlich eine gewisse Vorgabe, ähnlich wie damals mit der DSGVO, dass der Staat sagt, okay, es wäre schon wichtig, dass die Seiten alle barrierefrei sind mit einem gewissen Mindestmaß. Ja, also es gibt dann natürlich die Standardanforderung, dass man sagt, die Seite sollte einfach nur mit Tabulator navigierbar sein, die Kontraste sollten angepasst sein, damit man mit kognitiven oder Sehproblemen die Seite sehen kann, bis hin zu den einzelnen Auflagen von einfach A, Doppel-H bis Triple A, die natürlich dann auch die Maßnahmen schon ein bisschen erhöhen. Ja, also Triple A ist dann für kommunal oder für staatliche Einrichtungen. Also unser Paradebeispiel ist immer so das BKA oder die Deutsche Bundeswehr. Das ist immer so das Vorzeigebeispiel für absolute Barrierefreiheit. Die ist wirklich für jeden barrierefrei.
Okay. Muss sich jeder daran halten?
Also die genauen Richtlinien habe ich jetzt nicht im Kopf, aber normalerweise kann man sagen, bei Betrieben, bei kleinen Handwerksbetrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern und einem Umsatz, glaube ich, von weniger als Betrag X, wäre man da, glaube ich, außen vor. Trotzdem bietet es sich immer an zu sagen, wenn man die Seite sowieso schon neu gestaltet, dass man darauf achtet, dass man keine Transparenz mehr hinter den Bildern, also keine Transparenz mehr hinter den Texten hat und den Seitenaufbau eben strukturiert aufbaut.
Tatsächlich, also auf das Thema kommen wir nachher noch, warum das jetzt nicht nur wegen dem Datum wichtig ist und so weiter und so fort, aber ich habe irgendwo gelesen, dass B2B sogar jetzt mittlerweile erstmal noch eine Schonfrist kriegt, aber ich weiß auch nicht, ob das 100% stimmt. Können wir uns im Nachgang nochmal mit beschäftigen? Ich mache mal weiter mit meinen Fragen. Basierend auf der ersten Frage, die ich hier vorhin gestellt habe. Oft wird Barrierefreiheit mit Behindertenfreundlichkeit gleichgesetzt. Wir können es auch beeinträchtigten Freundlichkeit, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man sich da jetzt ethisch oder am besten ausdrückt. Aber warum ist das zu kurz gedacht?
Naja gut, Barrierefreiheit heißt ja barrierefrei und nicht behindertengerecht. Ja, und auf dem Grund, weil Barrieren gibt es ja in jeglicher Form. Ja, entweder vom Alter her oder es gibt auch temporäre Barrieren oder temporäre Einschränkungen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Verletzung am Auge hat, hat ein Auge abgeklebt. Wenn jemand gerade einen gebrochenen Arm hat. Oder es gibt ja auch bei kerngesunden Leuten, es gibt ja auch Umstandsprobleme. Ja, wenn man irgendwo in der S-Bahn oder U-Bahn sitzt und die Sonne knallt einem aufs Display, ja, und man kann die Kontraste nicht gut lesen, weil halt einfach die Farben schlecht gewählt sind, dann ist das zum Beispiel auch für einen uneingeschränkten, also für einen physisch uneingeschränkten Menschen schon problematisch, weil man das dann schlecht lesen kann. Ebenso, wenn man in einer lauten Umgebung ist und muss sich Videos angucken ohne Untertitel, ist das genau das Gleiche. Also Barrierefreiheit, Barrieren gibt es für jeden eigentlich, wenn die Seite nicht entsprechend vorbereitet ist. Ja, also abgesehen von der leichten Sprache, wie ich es eben schon gesagt habe, dass die Kontraste stark sind. Ja, also das Kontrastverhältnis für eine optimale Barrierefreiheit sollte bei 4,6:1 liegen. Also das heißt schon, dass der Hintergrund einen starken Kontrast zum Vordergrund hat. Also hellbraune Schrift auf dunkelbraunem Hintergrund geht gar nicht mehr. Genau wie die klassischen Call-to-Action-Buttons von früher, wo man sagt, man nimmt hellgraue Schrift auf dunkelgrauem Hintergrund, ist dann auch raus. Gibt es aber auch schon genug Testing-Tools, aber da können wir auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen.
Da habe ich, glaube ich, nachher eine Frage mitgebracht zu. Welche Vorteile hat eine barrierefreie Webseite für Unternehmen, abgesehen von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die ja jetzt kommen?
Naja gut, also zunächst macht man ja mal klar, wenn man die Seite barrierefrei macht, dass man sich erstens um alle kümmert und nicht nur um die, die eventuell keine Einschränkungen haben. Gleichzeitig zeigt man auch Verantwortung. Barrierefreie Websites sind natürlich auch technisch auf dem aktuellsten Stand und gut strukturiert, was für den User auch eine User Experience bedeutet, ja, also das heißt, also gesteigerte User Experience. Das heißt, dass der User auf der Website ein gutes Erlebnis hat, ja, und nicht nur denkt, ach, hier finde ich das schon wieder, die Seiten sind aufgeräumt und gut strukturiert, gut lesbar. Da hat auch jeder was von, also nicht nur Leute mit Einschränkungen.
Ich hatte das Thema angerissen in meiner Keynote beim letzten OMT und da bin ich auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass es nicht nur um Schwerbehinderte und so weiter geht, sondern dass ja der Effekt auch auf, wie du eben gesagt hast, Leute, die vielleicht durch den Umstand oder wie auch immer gerade verhindert sind oder Probleme haben oder was auch immer. Gibt es Studien dazu? Also ich habe damals die Quote 9, irgendwas Prozent gefunden an Schwerbehindertenquote, aber das ist ja zu kurz gedacht. Und deswegen interessieren mich natürlich jetzt Zahlen, wie viele potenzielle Kunden oder Besucher, ich will jetzt nicht gleich über Kunden nachdenken, aber jeder Besucher ist potenzieller Kunde, durch Barrieren auf Webseiten beeinträchtigt, vielleicht sogar ganz ausgeschlossen werden?
Ja, genau. Kunden könnte ich jetzt auch nicht sagen. Das ist immer die Frage, wie viele Besucher werden zu Kunden? Aber in der Regel kann man so sagen, 25-30% der deutschen Bevölkerung haben eine Einschränkung, egal in welcher Form. Ja, und denen muss man auch entgegenwirken. Also man sollte natürlich auch gucken, dass da jeder irgendwie auf der Seite vernünftig navigieren kann. Über 70% von denen verlassen dann auch die Website wieder, sobald sie merken, dass sie irgendwo auf ein Hindernis stoßen. Die Konkurrenz ist ja auch groß, egal was man macht heutzutage. Also die Gefahr, dass dann schnell jemand abspringt und beim Konkurrent kauft, ist natürlich auch gegeben. Also wie gesagt, man erschließt auch neue Märkte, weil man natürlich auch seinen Kundenkreis erweitert. Gleichzeitig zeigt man auch, dass die Seite technisch auf dem aktuellsten Stand ist, was auch die Sichtbarkeit erhöht.
Ich finde das total spannend. Ich hätte die Quote sogar noch höher gesehen. Ich meine, es ist jetzt keine Studie belegt. Du hast wahrscheinlich hier auch einfach nur Gedanken dazu gemacht. Warum hätte ich gedacht, dass es noch höher ist? Für mich fängt Barrierefreiheit ja schon bei schlechter Sicht an. Also zu kleine Schrift und wahrscheinlich gibst du mir auch recht. Und theoretisch haben wir ja, glaube ich, schon 50% Brillenträger draußen. Also theoretisch könnte ja jeder, der eine Brille trägt, schon hier reinfallen, wenn die Schrift zu klein gewählt ist. Oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich genauso. Aber ich sag ja, wenn wir in Barrierefreiheit auch auf die Leute abzielen, die eventuell auch in der S-Bahn gerade sitzen und die Sonne auf dem Display haben, dann sind wir natürlich deutlich über den 30%. Ich gehe jetzt halt mal von denen wirklich aus, die auf, die eine massive Einschränkung haben, eine physische Einschränkung. Ja, ich sag mal, bin ja auch Brillenträger, also ich weiß mir auch zu helfen, wenn die Schrift ein bisschen zu klein ist. Aber wenn es dann wirklich darum geht, über Tabulator die Seite zu navigieren und dass eventuell noch Schriften vor Transparenzen gesetzt werden. Ja, also früher hat man das ja so gehabt, dass man ein Bild hat, da vorne transparente Fläche und darüber dann Schrift. Das geht dann auch nicht mehr. Es ist auch einfach too much. Auch für Leute mit kognitiven Einschränkungen oder eventuell Epilepsie, da sind es dann einfach zu viele Eindrücke, die auf den Menschen wirken. Die auch sehr unangenehm
sind. Du sagst ja selbst, du bist selbst Brillenträger. Ich hatte mal einen Kunden, ich glaube, den habe ich schon 3 oder 4 Mal hier das Beispiel in dem Podcast in den letzten 200 Folgen gebracht. Der hatte das Zielpublikum Ü60. Ja. Also tatsächlich, da ging es um Busreisen. Und selbst wenn die Busreisen werden vor allem von sehr alten Menschen auch gebucht, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich von früher gewohnt. Aber auch die es buchen, das sind dann die Kinder, sind teilweise schon Brillenträger, weil Ü40 und so weiter. Und die hatten eine Schriftgröße 13. Also ich weiß nicht, ob du das gerade so vor Augen hast, dass du weißt dir zu helfen, du drückst dann auf STRG Plus und dann wird es größer. Vielleicht gibt es auch noch andere Hilfsmittel, aber ganz viele denken ja gar nicht so weit und haben einfach nur ein unangenehmes Gefühl, das vielleicht noch nicht mal bewusst, sondern unterbewusst und springen ab, einfach nur, weil die Schrift zu klein ist. Ich kann eine kleine Geschichte dazu ist eigentlich, wir haben denen nur gesagt, geht mal auf Schriftgröße 16 oder 17. Und die hatten wirklich, es war nicht so einfach umstülpbar, ja. Die mussten natürlich dann gucken, wo zerreißt es das Layout und so weiter. Aber das haben die dann gemacht. Und von dem Tag an, wo sie es online gestellt hatten, hatten die einfach 12% mehr Conversion. Also das war unglaublicher Schritt nach vorne, nur weil die Schriftgröße geändert haben. Es ist halt so ein geiles Beispiel, das eigentlich zeigt, dass es gar nicht um schwerbehinderte Menschen oder und so weiter geht, sondern halt, das ist ja jetzt natürlich mal kurzfristig beeinträchtigt, weil wenn eine Brille hat, ist ja auch langfristig beeinträchtigt in dem Bezug. Aber das sehen wir ja gar nicht als eine wirkliche Behinderung oder als eine, also würdest du heute einen Brillenträger als behindert bezeichnen? Nein. Beeinträchtigt? Ja. Aber dann kommt es auch noch auf die Dioptrienzahl an, wahrscheinlich.
Ja, das stimmt auch wieder. Es kommt immer darauf an, was man jetzt für eine, ja, für eine Brillenstärke hat. Aber ich sage ja, es geht ja da auch in erster Linie um Barrierefreiheit und nicht um Behindertengerechtheit. Ja, weil das ist.
Ich glaube, das muss man tatsächlich auch mal klar machen, weil die Leute denken ja immer jetzt, hey, ich muss jetzt, ich meine, wir reden über Grundgesetz, alle Menschen sind gleich, alle sollen die gleichen Chancen haben und so weiter. Und am Ende soll jeder die Webseite benutzen können, aber wir reden halt nicht nur über Behinderte, sondern über Barrieren. Und wenn ich aber im Vorfeld meiner Keynote habe ich mit Leuten darüber gesprochen und das Erste, woran die denken, ist halt immer über starke Einschränkungen und nicht über kleine Einschränkungen. Und das wäre mir auch sehr wichtig, dass die Leute, die jetzt hier zuhören, das wirklich mal mitnehmen. Wir reden nicht darüber, dass ein Blinder diese Seite benutzen kann. Auch das sollte natürlich der Fall sein. Aber es geht halt auch um die, die und warum ich da drauf gucke, kommen wir gleich noch zu. Gleich vielleicht sogar schon in der nächsten Frage, weil es geht halt um viel mehr als nur diesen Grundgesetz und Gleichheit und jeder soll es nutzen können und so weiter, wo das vielleicht auch mit drauf abzielt. Aber es ist halt nicht nur das. Und ich glaube, wir Online-Marketer können auch ein Ticken egoistischer werden. Und daher auch meine nächste Frage: Welche positiven Auswirkungen kann denn Barrierefreiheit auf andere Online-Marketing-Kanäle wie zum Beispiel die SEO-Performance haben?
Ja, einiges. Also ich hatte schon gesagt, dass die barrierefreien Webseiten überwiegend technisch auf dem aktuellen Stand sind, gut strukturiert sind. Gleichzeitig müssen ja auch die Alttext gut ausgefüllt sein, ja, damit der Screenreader die Seite gut lesen kann. Wenn Google das merkt, dann merkt auch Google, dass die Usability erhöht wird. Und das ist Google natürlich immer am wichtigsten. Ja, also es ist immer wichtig, dass Google merkt, dass der User eine gute Experience auf der Seite hat. Und wenn Google merkt, dass sich alle auf der Seite zurechtfinden und nicht der User an der Seite scheitert, weil er irgendwas nicht klicken kann oder weil er nicht durchs Menü geführt wird, dann steigert natürlich auch die Sichtbarkeit und das Ranking.
Ich muss dir sagen, ich habe ja eben schon von Egoismus gesprochen und ich bin ganz offen, wenn ihr wirklich, also ich habe in meiner Keynote das so gesagt, ich habe gesagt, 9,5% plus minus schwerbehindert, 25% kurzfristig vielleicht eingeschränkt. Wenn ich jetzt überlege, dass ich 25% meine Seite nicht richtig nutzen können. Wenn diese 25% zum Großteil die Seite auf einmal wieder nutzen könnten, ist ja die Grundgesamtheit der Nutzer bei mir auf der Seite besser. Die Nutzerdaten werden insgesamt besser. Das ist ein ganz klarer Impact auf das Ranking. Das wissen wir jetzt auch seit dem Google Leak. Das ist definitiv, also das Google Leak war letztes Jahr, glaube ich. Seitdem wissen wir, dass die Nutzerdaten einen großen Einfluss auf die Rankings haben. Und die Rankings haben ja wieder Einfluss auf 100% der Leute, die Google nutzen, egal ob eingeschränkt oder nicht. Dementsprechend, wer ganz egoistisch mehr Geld verdienen will, sollte sich um Barrierefreiheit kümmern, auch wenn er damit nur einen Teil berücksichtigt und gar nicht alle.
Selbstverständlich. Ich sage, wer die Seite barrierefrei machen will, der soll die Seite ja halt auch mit semantischem HTML ausstatten. Ja, und dementsprechend ist die Seite dann noch besser strukturiert, besser auffindbar und wie gesagt, dann findet sie auch das Screenreader besser zurecht. Ja, und Google findet das halt auch gut, ja, wenn die Seite besser gecrawlt werden kann.
100%. Screenreader besprechen wir später nochmal.
Ja.
Frage vorab von mir: Gibt es Branchen oder Geschäftsmodelle, die besonders von Barrierefreiheit profitieren können, deiner Meinung nach?
Ja, natürlich. Gerade du hast ja schon angesprochen, die Tourismusbranche, ja, wo viel übers Netz gebucht wird und auch Banken zum Beispiel, Versicherungen und öffentliche Kommunen, gerade der Punkt, wo viele Leute jetzt sagen, okay, ich probiere es doch mal übers Internet, weil gerade bei Versicherungen und Banken, die machen ja so den öffentlichen Kundendienst, stellen die ja ein jetzt überwiegend. Ja, also auf den Banken sieht man ja kaum noch Mitarbeiter und da ist es wichtig, dass die Seiten dann auch entsprechend barrierefrei sind und die profitieren natürlich davon. A, weil sie dann Personal sparen, B, weil dann auch die User Experience auf der Seite steigt und die Leute dann mehr online machen, weil man da viel mehr automatisieren kann. Ja, und gerade wenn es darum geht, irgendwelche Anträge zu stellen, das ist natürlich schon wichtiger, dass man da kein Personal mehr in irgendwelchen Hallen braucht und irgendwelche großen Hallen braucht, wo die Leute Schlange stehen müssen, sondern dass die Leute das
Ja.
online machen können ohne Öffnungszeiten.
Du hast vorhin schon mal so ein, zwei Sachen mit Kontrasten angesprochen und so weiter. Welche häufigen Barrieren begegnen Menschen mit Einschränkungen auf Webseiten am meisten? Also was ist so der, ich sag mal, die Top 3, Top 4 Sachen, die du immer auf jeder Webseite siehst, die zu einer Barriere führen?
Ja, ich fange mal oben an. Die Navigation ist nicht mit Tabulator navigierbar. Dann sollten natürlich auch die Dropdowns, die sollten beim Klick erfolgen und nicht beim Rollover. Die Schriften sind zu klein und die Kontraste eben. Ja, also der Klassiker, entweder der Kontrast von Schrift zu Hintergrund oder der Kontrast meistens bei den Call-to-Action-Button oder bei sonstigen Buttons, wo halt einfach noch mit viel Farben gearbeitet wird. Ja, am besten schwarze Schrift, auf weißem Hintergrund. Oder dunkelgraue Schrift auf weißem Hintergrund. Ja, wenn man mit irgendwelchen Farben arbeitet und meint, die in Buttons verarbeiten zu müssen, hat man viel Nachbearbeitungshausaufgaben.
Ich bin jemand, der extrem viel mit der Tastatur navigiert, also nicht im Netz, komischerweise. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe noch nie eine Webseite über einen Tabulator benutzt. Aber ich bin sonst an sich jemand, der das ganz viel macht. Also hinter Tabs hin und her springen und so weiter. Also ich versuche eigentlich möglichst viel mit der Tastatur schnell zu machen. Aber komischerweise für die Webseiten habe ich das noch nie genutzt. Ich muss das mal ausprobieren, ob man da vielleicht noch schneller...
Ich auch erst seitdem das Gesetz raus ist und ich gucken wollte, ob alles funktioniert.
Das heißt, du nutzt es heute auch wirklich intensiv?
Also die Maus ist immer noch da. Also ich arbeite auch viel mit Tastatur, aber wenn ich wirklich irgendwo auf einer Website bin und weiß genau, wo was ist, dann gehe ich da schnell mit der Maus hin und klicke das an, bevor ich jetzt anfange, tap, 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 tap. Das ist mir dann auch zu viel Arbeit, sage ich mal. Aber normalerweise, es muss halt funktionieren, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Natürlich müssen im Menü müssen auch die Alt- und Title-Tags vergeben sein, dass man sich auch über den Screenreader vorlesen kann, auf welchem Menüpunkt befinde ich mich denn gerade.
Okay, das macht Sinn. Welche Maßnahmen kann ein Unternehmen denn deiner Meinung nach kurzfristig umsetzen, also die typischen Low-Hanging-Fruits, um die eigene Webseite barrierefreier zu gestalten? Weil ich würde ja sagen, oder wenn ich das richtig anpacken will, geht das ja fast mit einem Relaunch einher. Mhm. Also bei manchen Seiten, bei manchen noch nicht. Aber was kann man denn machen, um die ersten Schritte zu gehen?
Na gut, wir haben ja gesagt, mit dem Formular, also die Navigation ist natürlich die größte Arbeit. Ja, je nachdem, wie groß die Website ist, muss man gucken, was das für ein Brocken ist. Aber man kann natürlich gucken, dass man die Kontraste erstmal anpasst. Ja, dass man das Kontrastverhältnis zu den Buttons und manchmal gibt's dann noch im Footer irgendwelche Subnavigation. Ja, wo man, da ist halt meistens der Klassiker, dass man irgendwie einen schwarzen Hintergrund hat und da dann hellbraunen Buttons drauf. Ja, also da sollte man gucken, dass die Kontraste stimmen, dass die Schriftgrößen stimmen und wenn die Seite nicht zu groß ist, eventuell auch die Navigation so anpassen, dass man mit Tabulator durchgehen kann, je nachdem, wie alt die Seite ist. Und groß auf Animationen verzichten. Ja, eventuell einen Slider rausnehmen, weil barrierefreie Slider sollten halt wirklich, aber da gibt es jetzt nicht verschiedene Möglichkeiten, wie man, also man sollte beim Rollover, sollte der Slider Stopp machen. Im Idealfall hat man noch eine Progress Bar, damit man genau weiß, wann der nächste Slide kommt und noch ein Pause- und Play-Button. Das wäre jetzt der Klassiker für einen optimalen barrierefreien Slider. Wenn man sich die Arbeit machen will, kann man das gerne machen. Ansonsten sollte man vielleicht gucken, ob man auf den Slider verzichten kann. Ich verzichte sowieso gerne auf Slider. A, weil maximal der zweite Slide noch angeguckt wird. B, weil halt einfach sinnlos Arbeit reingesteckt wird, die später nicht zu einem Ergebnis kommt.
Mir hat mal ein Conversion Rate Optimierer gesagt, dass ein Slider das Gift für jeden Conversion Rate Optimierer ist, weil er immer ablenkt und meistens von dem wegführt, was der Conversion Rate Optimierer haben will. Schon ein bisschen länger her, wo ich das gehört habe. Ich bin auch gar kein Fan von Slidern. Dementsprechend bin ich da voll bei dir. Gibt es für dich Unterschiede im Thema Barrierefreiheit in Bezug auf Mobil oder Desktop? Weil du vorhin gesagt hast, eine Navigation sollte nicht bei Rollover ausklappen.
Ja.
Und jetzt sind wir, also wir hatten jetzt zum Beispiel das Thema, bestimmt eine Katastrophe für Barrierefreiheit, habe ich da nicht hinterfragt. Wir haben ja für unseren neuen Summit, den wir nächstes Jahr im März in Düsseldorf machen, haben wir eine Seite programmiert. Wer Bock hat, mal zu gucken, omt.de/summit, ist jetzt seit ein paar Wochen online. Und da haben wir unten so ein paar Kacheln gebaut. Und wenn man da drauf geht mit der Maus, dann dreht sich die Kachel um und gibt halt eine gesonderte Information. Aber mobil geht das nicht. Mobil muss man draufklicken, damit sich die Kachel umdreht. Ist eine total geile Spielerei, auf die wir sogar schon dreimal angesprochen wurden, dass sie cool ist, weil es cool auch designt ist und so weiter. Aber in Sachen Barrierefreiheit habe ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass das entweder Desktop oder mobil eine Katastrophe ist. Müsste man sich mal anschauen. Aber hast du das Gefühl, dass es im Thema Barrierefreiheit insgesamt mobil oder Desktop bestimmte Dinge anders sind?
Ja, klar. Aber ich sag mal, wenn man das für einen Desktop barrierefrei macht, sollte es auch mobil schon passen. Gerade wie du jetzt mit der Navigation angesprochen hast, mit dem Rollover. Es gibt ja keinen Rollover in der Mobilversion. Ja, also ich kann mich erinnern, es gibt noch Kunden, die gesagt haben, sie wollen die erste Menüebene, wollen sie so programmiert haben, dass der Button noch eine Klickfunktion hat mit einer Unterseite, gleichzeitig aber auch ein Pfeil rechts daneben mit einer Rollover, also mit einer Dropdown-Funktion. Ja, das konnte man den meisten Leuten ausreden mittlerweile, weil es halt auch nicht mehr barrierefrei ist und tabulatormäßig sehr schwer umsetzbar ist. Genau wie du gesagt hast, jetzt mit dieser Flip-Funktion ist eine coole Sache, wenn man jetzt auf der Rückseite keinen Button hat. Ja, also normalerweise kann man das machen, wobei jetzt auch bei, also gerade im Fall von Epilepsie, ist es immer das Problem, wenn man diese Flip-Elemente hat oder auch bewegende Elemente in der Mobilversion, kann das ganz schnell zu Aussetzern führen, die dann auch dazu führen, dass der User die Seite verlässt. Also da, das gilt es eigentlich auch zu umgehen. Da müssen wir gucken, dass man Alternativelemente wählt oder ja, ganz darauf verzichtet.
Wie würdest du das testen, ob das Flip-Element der Grund ist, dass die Leute rausgehen?
Es gibt ja bei Analytics gibt es ja immer noch den Verhaltensfluss, wo man sehen kann, wo diese Leute abspringen, was sie als letztes geklickt haben. Und wenn man merkt, die Leute haben gescrollt und sind ab einem bestimmten Element, sind die dann abgesprungen, kann man es ja in etwa absehen. Ja, so ganz tracken wird schwierig. Also auf die einzelnen Elemente, das wird ein bisschen schwierig.
Ja, mit Mouseflow vielleicht. Ich habe gerade überlegt, wir haben gerade so einen Usability-Test gemacht mit Mouseflow oder Hotjar kann man ja auch nutzen, wo man halt gucken kann, sich Videos angucken kann, wo die Leute abspringen. Da könnte ich mir vorstellen, könnte man da, muss man halt Zeit mitbringen und sich die ganzen Videos anschauen. Wir machen das gerade für unseren Tool-Bereich mit unserer Botschaftergruppe in dem Bereich. Das ist sehr cool, weil wir echt geile Erkenntnisse bekommen. Aber damit könnte man das vielleicht testen. Aber ich muss zugeben, ich bin ein riesen Fan dieser Flip-Funktion, weil die auch meiner Meinung nach sehr gut designt ist und hier gut reinpasst, aber tatsächlich aus Barrierefreiheit müsste man es nochmal hinterfragen. Gibt es Tools oder Services, weil wir jetzt gerade eben schon über Mouseflow geredet haben, du hast vorhin über einen Screenreader, glaube ich, gesprochen, mit denen Unternehmen testen können, wie barrierefrei ihre Webseite ist?
Ja, einige. Ja, also der Klassiker ist natürlich Wave oder Skilltide. Das sind jetzt Browser-Extensions, die man in Chrome reinladen kann. Natürlich X-Developer-Tools, das ist auch ein Browser-Plugin oder der Lighthouse-Test von Google. Ja, also ich bin persönlich Fan von Wave und Skilltide. Das sind, wie gesagt, die Browser-Extensions und da kann man genau sehen, wo jetzt die Kontrastprobleme sind. Bei Wave kann man genau sehen, wo gibt's Errors auf meiner Seite, was muss ich anpassen. Man kriegt auch detailliert aufgeführt, wo liegt jetzt das Problem. Es sind auch manchmal Sachen, wo man irgendwo noch ein Aha-Ref drin hat, der komplett leer ist und der auch im Frontend nicht angezeigt wird, der aber im Quelltext drin ist und der dann beim Screenreader zu Problemen führt. Hier hat man natürlich den Vorteil, dass man jetzt auch gerade so diese Paradebeispielseiten wie das BKA oder die Deutsche Bundeswehr nehmen kann und gucken kann, was haben die für Fehler, die sind auch nicht ganz fehlerfrei. Ja, und wenn man dann auf den Seiten schaut, was haben die nicht und wie haben die es gelöst oder andere Seiten, wo man genau weiß, dass die komplett barrierefrei sind, was gibt's denn noch, die Caritas zum Beispiel oder die IHK, da kann man dann zum Beispiel ganz gut vergleichen, wie haben die das gelöst und wo sind meine Probleme und wo muss ich aufhören. Das sind bei diesen Testtools, null Fehler kriegt man da nicht hin.
Das ist eh die Frage, ja, ab wann wird denn, also man soll ja bestraft werden auch, wenn man nicht barrierefrei ist, ab wann wird man denn bestraft? Weil wirklich barrierefrei ist ja meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich.
Ja, deshalb, also man spricht ja eigentlich immer von barrierearm heutzutage. Barrierefreiheit, das ist ja dieses Barrierefreiheitsgesetz, aber komplett barrierefrei kriegt man eine Seite nicht hin. Ja, also die erste Barriere ist ja schon die Tastatur eigentlich. Von daher müssen wir halt gucken, inwieweit man das ausbaut und definiert. Strafen insofern, also ich sage immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich habe auch heute noch Kunden, die gesagt haben, DSGVO, das hat mich nicht interessiert, ich brauche keinen Cookie-Hinweis und die haben seit zig Jahren keinen Cookie-Hinweis. Andere Kunden haben gesagt, Herr Jäger, ich brauche den einen Tag eher, bevor dieses Gesetz rauskommt, weil ich weiß genau, wenn es nicht am gleichen Tag raus ist, ist der beim Anwalt und zeigt mich an. Ja, also es kommt immer darauf an, wer sich da beschwert. Zum Thema Abstrafung bei der Barrierefreiheit gilt es hier in erster Linie bei den Webseiten, die Auflagen bekommen. Ja, also wenn man wirklich eine staatliche Auflage bekommt von A, AA oder AAA, dann sollte man sich schon kümmern, dass das Ganze zeitnah auch passiert. Wenn man das nicht hinbekommt, muss man sich auf jeden Fall melden und dann kriegt man eine neue Frist. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, 3 Monate Karenzzeit hat man noch, dass man dann innerhalb dieser 3 Monate das auf die Beine stellt. Ob da jetzt jemand groß kontrolliert, kann ich nicht sagen. Wobei, aber wenn man halt eine große kommunale Einrichtung ist und definitiv viele Kunden mit Einschränkungen hat, kann man stark davon ausgehen, dass sich da jemand beschwert. Ja, und wenn der Verbraucherschutz dann irgendwann mal Alarm schlägt, also das sind so die Wege, die ich mir vorstellen könnte. Oder halt natürlich irgendwelche gewieften Abmahnanwälte.
Ja, ist halt die Frage, bei wie viel Prozent oder wie bemisst man das, ab wann ist das denn, ja, also was ist der? Ich muss zugeben, ich habe mich nicht genug damit beschäftigt. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Regularien, aber ich halte das für noch viel schwerer zu kontrollieren als jetzt zum Beispiel eine DSGVO. Weil Barrierefreiheit, ich meine, wie tief soll sie gehen? Du sagst ja schon, Freiheit an sich, komplett 100% geht nicht, aber wie bemisst du denn die Prozent? Wo setzt du denn die Schwelle an? Ich habe immer mehr, je länger ich drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass das eher mal ganz salopp gesagt eine Angstmacherei ist, dass die Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und dann ist es auch in Ordnung. Ich meine, wenn die Seiten alle, selbst wenn keine Strafen ausgesprochen werden, wenn wir jetzt ein Bewusstsein dafür geschaffen haben und die Leute beschäftigen sich damit, dann ist ja schon viel erreicht, meiner Meinung nach. Wenn die Leute checken, dass sie das gar nicht für die Leute, für die Besucher machen, sondern für sich selbst, weil sie wissen, je besser die Seite barrierefrei ist, desto mehr Geld verdienen sie auch, weil es einfach leichter zu nutzen ist. Wenn dieser Funke übergesprungen ist, dann hast du, glaube ich, alles erreicht, was du erreichen musst. Jeder, der dann das Geld haben wird, um zu investieren, weil das ist ja auch mit Aufwand verbunden, das Ganze, du brauchst Zeit, Geld und so weiter, der wird es dann auch machen, meiner Meinung nach. Wenn dann die ersten Cases rauskommen, was... Also ich würde gerne mal, ich weiß gar nicht, ob es sowas schon gibt, aber ich würde total gerne mich zur Verfügung stellen und mal versuchen, komplett, soweit es geht, barrierefrei zu werden, eine Case Study draus bauen, nur um zu zeigen, was waren denn die Erfolge in Bezug auf Rankings, in Bezug auf Umsatz, in Bezug auf und so weiter. Ja. Das fände ich total spannend. Kriegen wir leider so einfach nicht hin, weil wir zu viel Entwicklungsaufwand und wahrscheinlich zu viel Fehler haben, um das schnell hinzubekommen. Aber vielleicht eine kleine Seite, die sich... Ja, ich finde es total spannend, sich mal damit zu beschäftigen, weil ich auch glaube, dass es schwer ist zu kontrollieren und dann auch dagegen vorzugehen.
Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen besser reguliert als die Sache mit dem Cookie-Hinweis und der DSGVO von damals. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt die Basisbarrierefreiheit, wie es jetzt ab dem 28.06. Pflicht ist und dann natürlich diese Regularien von A bis AA bis über AAA. Ja, und dementsprechend, ich habe die ganze Tabelle jetzt nicht genau im Kopf, aber so die Standardeinstellungen sind halt die Kontraste, die Schriftgrößen und die Tabulatornavigation. Ja, und weiter nach oben geht es dann bis hin zu Videos mit Untertiteln und Gebärdensprache, dann nochmal eine Extraversion für leichte Sprache, wo man dann nochmal über die einzelnen Logos klargemacht bekommt, okay, hier gibt es eine Version für leichte Sprache, wo alles ein bisschen einfacher erklärt ist und da gibt es dann auch die YouTube-Videos mit Gebärdensprache, wo dann alles nochmal genau erklärt ist und das geht dann halt extrem in die Tiefe. Also diese Schriftgrößenanpassung mit Plus und Minus oder das gibt's eigentlich kaum noch. Das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr Pflicht. Also jeder heutzutage, der Probleme mit den Augen hat, weiß, dass er mit Steuerung Plus und Minus die Schriftgröße verändern kann. Aber wie gesagt, die Krux liegt natürlich in der Anpassung mit dem semantischen HTML, mit den Area Labels in der Navigation und natürlich in der Videoerstellung. Also wenn man dann zu den Videos, die man erstellt, noch zusätzlich ein Video mit Gebärdensprache erstellen muss, mit Untertitel, das ist dann natürlich schon mit ein bisschen Arbeit verbunden.
Welche Fehler werden bei der Umsetzung von Barrierefreiheit am meisten gemacht? Was siehst du so?
Ja, am meisten wieder das, was wir schon besprochen hatten, dass die Leute nicht richtig auf die Kontraste achten oder auf die Schriftgrößen. Teilweise werden auch hier irgendwelche Sekundarlösungen, wie diese Overlay-Tools, die über eine JavaScript-Funktion realisiert wurden. Die holt man sich dann drauf auf die Seite und da kann man dann sagen, bitte pass mir die ganze Seite mit einer Kontrastgröße so wie noch an. Bitte pass mir die Schriftgröße auf der ganzen Seite an. Bitte beende alle Animationen und bitte mach mir die... Nimm alle Farben raus. Das gibt's auch, dass man sagen kann, nimm alle Farben raus, dass die Seite nur in Schwarz-Weiß angezeigt wird. Das sind aber alles Sekundarlösungen, die für Google die Seite nicht barrierefrei macht und die auch nicht ganz fehlerfrei ist. Gleichzeitig kostet es monatlich Geld. Also das ist für mich so ein Fehler, den ich nicht machen würde. Also wenn ich wirklich sage, ich investiere Geld, um meine Seite barrierefrei zu machen, dann würde ich es richtig machen, damit ich auch meine Ruhe habe.
Ihr entwickelt ja auch Seiten oder bearbeitet Seiten, macht solche Relaunches und habt euch da auch der Barrierefreiheit ein bisschen verschrieben. Gibt es für, ich weiß gar nicht, ob hier Entwickler zuhören, aber es gibt bestimmt welche, die mit Entwicklern zusammenarbeiten. Gibt es Webtechnologien oder Standards, die Entwickler kennen sollten und auch beachten sollten?
Ja klar, also zunächst die WCAG-Standards. Ja, also das sieht man auf der Seite WCAG, wo festgelegt wird, was wird alles benötigt? Wie setzt man was um? Wie setzt man die Navigation um? Wie baue ich Area Labels in die Navigation ein? Wie ist das Kontrastverhältnis? Da gibt es auch so Regler, also wo man richtig schön klicki-bunti sehen kann. Wie sollte ein Kontrast vorhanden sein? Ebenfalls auch mit Generatoren, wo man sagt, ich hätte gerne die Vordergrundfarbe, die Hintergrundfarbe, mach mir das barrierefrei. Gleichzeitig natürlich auch die Seite BITV, wo man auch den BITV-Test machen kann. Das ist dann so die Königsklasse, sage ich mal. Also das ist auch was, wo, sage ich mal, jetzt die Deutsche Bundeswehr oder die IHK dieser Klassifizierung unterlegen. Da muss man diesen BITV-Test machen. Und da wird eine externe Stelle hinzugezogen, die kontrolliert dann deine Website auf Barrierefreiheit. Und also die haben bei BITV auch selbst schon gesagt, dass man diesen Test eigentlich zweimal einplanen soll. Der Test kostet, glaube ich, 1800 Euro einmalig. Und die haben gesagt, den schafft so gut wie keiner. Also planen Sie zweimal den Test plus Nachbesserungsarbeiten durch den Webmaster ein, damit sie den Test auch bestehen. Gleichzeitig gibt es dann auch eine Barrierefreiheitserklärung, wo nochmal genau erklärt wird, also es ist ein extra Menüpunkt, wo eine Erklärung festgelegt wird, wie barrierefrei die Seite ist. Ja, gibt es Sachen, die noch nicht so ganz sind? Gibt es Sachen, die erwähnt werden müssten, damit der User darüber Bescheid weiß, falls was nicht so genau geklappt hat? Also ich sage, man kriegt es nicht hundertprozentig hin. Aber gerade wenn man Auflagen hat, sollte man diesen Weg über den BITV-Test und die Barrierefreiheitserklärung auf der Webseite ja nicht außer Acht lassen.
Wie kann man barrierefreie Inhalte für den Screenreader und andere Hilfsmittel optimieren? Wie macht man sowas?
Barrierefreie Inhalte. Na gut, man sollte natürlich gucken, dass man erstmal semantisches HTML hat. Ja, also ordentliche Überschriftenstruktur H1 bis H5. Die Texte sollten in ordentlichen Absatzelementen eingebunden sein, jetzt nicht in einem Spun-Element oder es gibt ja früher noch mit handgeschriebenen Systemen ganz wilde Sachen. Also bei Typo 3 zum Beispiel, der macht von Haus aus schon das Ganze semantisch. Gleichzeitig sollten bei den Bildern auch Alt- und Title-Tags ordentlich gewählt werden, also nicht nur Keyword-Spamming in den Alt- und Title-Text reingepackt, sondern das Ganze auch so ausgezeichnet, dass der Screenreader das ordentlich lesen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für Buttons und Menüpunkte. Ja, also zu den Area-Labels muss auch jeder Menüpunkt noch einen Alt-Tag bekommen, damit auch jeder gleich weiß, okay, wie heißt der Menüpunkt und eventuell auch eine kleine Beschreibung, was passiert auf der Unterseite, wo ich dann lande. Also das kann man eigentlich in jedem CMS kann man das schon festlegen.
Ihr arbeitet in erster Linie mit?
Mit Typo 3. Ja, also wir befeuern auch WordPress, ja, keine Frage, das ist ja auch ziemlich weit verbreitet, dabei überwiegend Typo 3, weil es halt einfach am besten anpacken lässt. Typo 3 kann man vernünftig versionieren, ordentlich deployen und Typo 3 kann man auch auf jedem Kanal editieren. Ja, also man kann übers Template kann man ran, man kann die Navigation optimal anpassen, was jetzt bei anderen Systemen wie WordPress zum Beispiel meistens über irgendwelche Extensions funktioniert. Beim nächsten Update werden deine Änderungen überschrieben und dann war es das wieder, oder? Die Extension wird nicht mehr weiterentwickelt, dann hast du den Salat. Bei Typo 3 sind halt Onboard schon eine Menge Mittel dabei, wo man ordentlich barrierefrei arbeiten kann. Also da ist man dann auf der sicheren Seite, dass man in 5, 6 Jahren immer noch ein valides System hat.
Hast du eine Überblick oder eine Idee, was für Konsequenzen Unternehmen drohen, die sich nicht um Barrierefreiheit kümmern?
Naja, ganz einfach, wirtschaftliche und rechtliche. Also wirtschaftlich zum einen, weil man halt Leute ausschließt. Es geht ja nicht nur ums Ausschließen, aber man verwehrt halt Leuten. Es ist ähnlich wie die Rollstuhlrampe, die vorm Geschäft fehlt. Ja, also Leute, die dann davor stehen, wenn man es nicht mitkriegt, die fahren dann weg, ohne dass man es mitkriegt. Und das ist ja immer die Sache. Es ist ja schön, wenn dir einer sagt, dass deine Webseite schön ist, aber die Leute, die sie nicht schön finden, die werden dir das nicht sagen, die sind einfach weg. Das ist schon mal das eine Problem. Und dann halt das rechtliche Problem, dass man halt Gefahr läuft, abgemahnt zu werden. Und je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist und deine Website sich im Netz widerspiegelt, dementsprechend wird dann auch die Strafe ausfallen, also speziell bei kommunalen Einrichtungen oder eben Online-Shops. Also Online-Shops, weiß ich jetzt schon, die müssen barrierefrei sein. Bis zu welchem Grad? Ja,
wir gehen vor allem um die rechtlichen Konsequenzen. Du hast schon gut gesagt, es droht natürlich auch, dass einfach der Kunde nicht reinkommt, aber gibt es da schon irgendwelche Aussagen, was man da so, also in welche Größenordnung man da vielleicht auch Strafen zahlen muss oder sowas? Gibt es sowas schon? Hast du eine Idee?
Nein, das wird sich wahrscheinlich am Umsatz richten. Ja, also das habe ich schon öfters gehört, dass dann heißt, je nachdem, wie viel Umsatz generiert wird, weil man kann nicht sagen, das kostet 50.000 Euro, dann ist dem einen ist das egal, weil es nur ein halber Monatsumsatz ist und dem Handwerker bricht es dann das Genick. Also da muss man halt gucken, wie weit lässt sich das auch wirtschaftlich für den jeweiligen Angeklagten dann vertreten.
Gehen wir mal weg von den Strafen. Wir wollen ja die Leute auch animieren, darüber nachzudenken. Und manche werden sagen, boah, so ein Relaunch, sich wirklich tiefer da reinzudenken, vielleicht sogar einen Dienstleister dazu zu holen, das kostet ja auch alles wieder viel Geld und manche knapsen halt auch so, sag ich mal, gerade am vielleicht Break-Even rum. Deswegen gibt es Fördermöglichkeiten oder andere finanzielle Anreize für Unternehmen, die ihre Webseite barrierefrei gestalten? Kennt ihr da was? Oder
ja, natürlich. Bei der KfW gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Also da kann man sich schlau machen. Förderungsmöglichkeiten gibt es da immer.
Also die Tools, die du am Anfang genannt hast und auch hier diese Institutionen, die werden wir mal in die Shownotes verlinken. Also wer da mal reingucken mag, kannte ich jetzt auch nicht. Sehr cool, guter Hinweis. Was denkst du denn? So ein bisschen der Blick in die Glaskugel, ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß, aber so muss ein Podcast halt aufhören. Ja? Entweder kommt eine KI-Frage oder der Blick in die Glaskugel, in deinem Fall kommt beides. Wie wird sich das Thema Barrierefreiheit deiner Meinung nach in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
Ja, massiv. Also es lagert sich ja immer mehr alles aufs Netz und dementsprechend muss man auch gucken, dass man es für alle Leute nicht nur zur Verfügung stellt, sondern auch zur Verfügung stellen muss. Ja, weil früher oder später werden die Geschäfte nach und nach immer mehr zumachen, immer mehr Leute kaufen online ein. Man hat es ja in der Corona-Zeit gesehen, da hatte man ja gar keine andere Möglichkeit. Ja, und da waren dann auch, war auch die Nachfrage größer, dass die Leute gesagt haben, wir wollen mehr Usability, weil die Leute nicht mehr ins Geschäft kommen, die kaufen lieber online ein. Also gerade bei Geschäften, die auch einen Online-Shop hatten. Also das wird sich alles ausweiten. In welchem Ausmaß kann ich jetzt nicht beziffern.
Jetzt noch die KI-Frage. Gibt es deiner Meinung nach irgendwelche innovativen Technologien oder auch jetzt KI-gestützte Lösungen, die Barrierefreiheit in Zukunft verbessern können?
Ja, man kann natürlich über die KI, kann man sich die Alttext generieren lassen. Also das ist zum Beispiel so eine gängige Methode, die man machen kann. Oder man kann die Texte schon so generieren lassen, dass sie so ein bisschen in die Richtung leichte Sprache gehen. Ja, weil man kennt ja noch von früher die klassischen SEO-Texte, wo einfach nur geballert wurde und Keyword-Spamming betrieben wurde. Da kann man jetzt schon eingeben, dass man den Text schön lesbar, ein bisschen humanized haben möchte. Eventuell mit nicht so vielen Kommas und nicht so vielen Fremdwörtern, was dann natürlich das Ganze auch schon ein bisschen ansprechender macht.
Ich mache jetzt mal einen Test live hier in dem Podcast. Ich gehe jetzt mal auf ChatGPT, mache ich jetzt hier direkt und gebe ein, ist die Webseite www.omt.de barrierefrei gestaltet und falls nicht, nenn mir die wichtigsten Fehler. Mal gucken, was jetzt kommt. Die Online-Suche läuft. Bietet zahlreiche Inhalte zum Internet, bla bla bla. Ohne detaillierte technische Analyse lassen sich keine spezifischen Barrieren benennen. Okay, aber es wird dann aufgezählt, was sind so die typischen Schwachstellen. Das ist auch das, was du gesagt hast. Alternativtexte für Bilder, Tastaturnavigation, Farbkontraste, semantische Struktur und leichte Sprache und Gebärdensprache. Also deckt sich alles. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man ja sogar sich die Fehler hier über ChatGPT ausspucken lassen, aber das macht das Tool wahrscheinlich scheinbar noch nicht. Ich habe gedacht, das probieren wir jetzt einfach mal aus.
Naja, also da macht es halt echt mehr Sinn, wenn du die Tools nennst, nimmst, die ich jetzt vorhin genannt habe, weil die sind wirklich darauf prädestiniert. Also da muss man auch nicht noch vorimpfen über ChatGPT, wo man jetzt sagt, du bist jetzt Tester für Barrierefreiheit, bitte gib mir die ganzen Fehler von der Seite aus, weil der sucht auch nur im Netz. Ja, also diese Tools, die durchsuchen halt wirklich deine Seite.
Ja, ich wollte einfach mal gucken, ob es funktioniert. Wer weiß, wie weit. Ich bin immer wieder überrascht. Gestern hat mein Programmierer zu mir gesagt, als er mir was zeigen musste im Backend, wollten wir so mit der Timetable unserer Konferenzen was machen. Und er hat dann wirklich ChatGPT nur einen Befehl gegeben für einen bestimmten Code. Und der Code war so geil, dass das sofort alles navigierbar war bei uns im Backend. Und das war eine Sache von 5 Minuten, wo er sagt, da hätte ich früher einen Tag dran programmiert. Und das fand ich schon sehr cool. Deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Christian, zum Abschluss, hast du irgendwie ein Plädoyer oder irgendwas, wo du sagst, das würdest du jetzt gerne nochmal loswerden zum Thema Barrierefreiheit an die User gerichtet, worauf sie besonders achten sollten oder keine Ahnung, dass sie überhaupt darauf achten sollten oder keine Ahnung, was aus deiner täglichen Kundenarbeit, mal salopp gesagt, was geht dir am meisten auf den Sack und was würdest du jetzt den Leuten gerne mitgeben, dass sie auf jeden Fall darüber nachdenken sollten?
Was geht mir am meisten auf den Sack? Also als erstes, dass die Leute dann immer versuchen, sich so gut wie möglich um dieses Thema herumzumogeln. Ja, also Barrierefreiheit sollte man jetzt nicht unbedingt als rechtliche Zwangsmaßnahme sehen. Das ist auch kein Nice-to-have, es ist eigentlich mittlerweile ein Must-have. Ja, und je mehr man sowas rausschiebt, desto mehr häufen sich technische Schulden an, die auch später richtig teuer werden können. In Form von einem Extra-Relaunch, den man machen muss oder eine Extra-Schleife. Je mehr man da am Anfang direkt investiert, desto mehr Ruhe hat man im Nachhinein. Und es wirkt sich ja auch aus, durch die erhöhte Usability auf der Seite und natürlich auch dem Kundenkreis, den man noch erschließt, beziehungsweise die Kunden, die nicht mehr abspringen, die dann bei einem kaufen. Das sind so Sachen, die ich gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Also kümmert euch drum, gibt auch mehr Vertrauen auf der Seite.
Wie ich immer so gerne sage, das hat mir auch mal als Titel von einem Kollegen von dir, nimmt es ist keine Pflicht, sondern ist eine Chance. Und wie ich gesagt habe, denkt von mir aus ganz egoistisch nicht an die User, denkt an euren Geldbeutel. Barrierefreiheit hilft euch in allen oder in vielen Online-Marketing-Disziplinen und es sorgt dafür, dass die Leute weniger abspringen und final dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Leute etwas kaufen. Also aus purem Egoismus sollte man sich um Barrierefreiheit kümmern, meiner Meinung nach, und sich nicht drumherum mogeln. Super, vielen Dank, Christian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden, gerade jetzt, wo es so akut wird. Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch einen Hinweis. Denkt bitte dran und sagt nicht, ich hätte es nicht gesagt. Ende des Monats, 31.05. läuft unser Early Bird für die Konferenz in Mainz aus. Und ich weiß, wie viele letztes Jahr am Anfang Juni bei mir angeklopft haben. Geht da noch was? Ich habe es verpasst und so weiter. Soweit ich weiß, ist das ein Samstag. Das erschwert es noch ein bisschen. Und nein, wir werden es nicht verlängern. Dementsprechend günstiger wird's nicht. Wer Lust hat, nach Mainz zu kommen, 750 Online-Marketer auf einem Fleck, Networking, geile Fortbildung. Ich bin nebenbei auch da. Weiß nicht, ob das wirklich ein Anreiz ist, aber ich sag's einfach mal. In diesem Sinne wünsche ich euch eine coole Zeit und ich hoffe, ich sehe euch dann in Mainz auch live. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.